Ja, wo sind wir gelandet? Im August. Komisch, man sagt ja nicht August. Man sagt August, warum eigentlich? Wenn einer August heißt, heißt er doch August, ja. Wir haben die Hundstage, jetzt geht es auch hündisch, Hundselend draußen. Eigentlich soll es ja hundsheiß sein jetzt seit 2 Wochen und soll noch 2 Wochen so weitergehen. Aber ich glaube, Mittwoch, Donnerstag kommt doch ein bisschen die Wende. Juli und August, ja, ist uns kaum bewusst, das haben uns die römischen Kaiser eingebrockt. Julius, der Cäsar, der 7. im 1. Jahrhundert vor Christus, der große Reformierer und Einführer dieser Regierungsform in Rom. Dann wurde er von seinem Sohn Brutus umgebracht, das war damals so üblich. Aber sein Adoptivsohn, der machte dann weiter, der Octavian, der 8. Vielleicht ist deswegen auch bei uns der August, der Augustus, der 8. Monat. Die Römer hatten ja den Tick, ihre Kinder zu nummerieren, auch eine Art Namen zu geben. Ich müsste dann eigentlich der Sextus müsste ich heißen. Kommt nicht von Sex, kommt von Sechs, von Sechste, weil ich der 6. war. Also der 8., der Octavian, der nannte sich dann Augustus. Ja, den kennen wir doch, ne? Es begab sich aber zu derselbigen Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Von da an nannten sich alle nach dem Cäsar. Das sind die Cäsaren, die Kaiser. Und die ehren wir bis heute noch im Juli und August. Nein, ist gar nicht wichtig. Aber warum? Weil wir heute Psalm 8 betrachten, den Monatspsalm. Und ich hatte die Idee, weil ihr so psalmenaffin seid hier, Psalmengottesdienste meditativ, dann wage ich mich da auch mal dran. Ist natürlich kein Vergleich zu euren meditativen, selbstgestrickten Psalmengottesdiensten. Aber wagen wir uns dreimal an einen Psalm. Heute an Psalm 8 und ich lade euch ein, ihn zu lesen und zu sehen, ausnahmsweise mal noch in kleiner Schrift im Liederbuch. Feiern und loben. Nach Nummer 500 beginnen die Psalmen. Und der 2., der sich hier befindet, ist Psalm 8. Auch die beiden folgenden Psalmen, die Oktober, November kommen werden, würden wir dann hier vorfinden. Es ist offensichtlich ein Wechselpsalm. Wir wissen nicht genau, in welchem Wechsel der im Echo gesprochen, vielmehr gesungen wurde. Man weiß auch nicht genau, ob David ihn wirklich so getextet hat. Im Hebräischen heißen die Psalmen immer Le David, zumindest die Mehrzahl der Psalmen. Das heißt, dem David. Es kann durchaus heißen, dem David gewidmet, unserem allerersten großen Psalmendichter und Sangesmeister. Also ein Psalm von Gottes Volk, dem David gewidmet und uns auch heute. Also im Liederbuch wird uns vorgeschlagen, im Wechsel das mal so zu lesen, das schadet ja auch nicht, obwohl es im Original wohl ein bisschen anders war. Also ich lade euch ein. Die links eingerückten, die richtigen, lesen wir alle. Die verrückten rechts, die lese ich dann zwischendrin. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich
sehe, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du bei deinem Gehst und du des Menschen steht, dass du dich bei deinem Namen nimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände.
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Ja. Und da merkt man, die Schlusszeile ist eigentlich wieder der Echokehrer der Gemeinde, die dem Vorsänger so antwortet. Mittendrin und auch die Überschrift, der Herausgeber von unserem Liederbuch, oder die haben es ja benannt. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? die Headline, die Kleingedruckte. Mittendrin genau, was ist der Mensch? Eingebettet in einen Hymnus, einen großen Lobpsalm, von denen es ja etliche in den Psalmen gibt. Was ist der Mensch? Es scheint so, als würde man das unter dem geöffneten Himmel bei Nacht, den gestirnten Himmel über mir, gesungen haben. Wenn ich sehe die Himmel, Mond und Sterne, was man ja nur nachts sieht. Und war mitten eingebettet einen großen Hymnus. Eine der Fragen, wenn nicht die Frage aller Fragen, so alt wie die Menschheit und so neu wie der letzte Newsletter. Was ist der Mensch? Heute, 78 Jahre genau nach Hiroshima und in Japan trauert man und gedenkt. Der Ministerpräsident sagt, es gibt immer noch Verrückte, die sich Atomwaffendrohungen leisten. Was ist der Mensch? Sicherlich kommt es darauf an, wen man da vor sich hat. Entweder diesen kleingewachsenen Russen, der die Welt verrückt macht und alle umbringen will, aber groß sein will, interessant. Oder Mutter Teresa oder andere. Was ist der Mensch? Ja, Gesellschaftsordnungen sind sehr verschieden, politische, soziale und wirtschaftliche Systeme. Welches Menschenbild haben wir? Eine grundlegende Frage. Materialistisch heißt es, naja, wir sind das höchstentwickelte Säugetier. Da werden die Biologen recht haben. Ist ja enttäuschend, aber der nächste Artverwandte von uns ist das Schwein. Zumindest was die Haut betrifft. Und auch sonst. Schweineherzen. Gibt auch Schweinsohren, die gut schmecken. Es ist komischerweise biologisch so. Manchmal haben die Beziner doch recht, selbst wenn es uns ein wenig enttäuschen würde. Ein produzierendes Lebewesen wird bemessen nach seinem wirtschaftlichen Nutzwert in der Gesellschaft. Der Mensch ist, was er ist. Ludwig Feuerbach. Philosoph im Materialismus. Wenn man nach dem chemischen Nutzwerk geht, also glaube ich, ist es ein bisschen umstritten, dann bin ich so etwa 20 bis 30 Euro wert. Das kommt daher, weil ich ein paar Goldzähne habe. Also wer irgendwie so eine Edelstahl-Hüftprothese hat, kommt vielleicht auf ein bisschen mehr. Aber Kalk, Knochenmark und das meiste von uns Wasser, also da kann man nicht viel machen, wenn man den Opa verkaufen will nach seinem Tod. Was bin ich? Was bin ich wert? Der Mensch ist das Ergebnis eines nicht zweckbestimmten materialistischen Prozesses, der ihn nicht beabsichtigt hat. Der Mensch ist nicht geplant, er ist ein Zustand der Materie, eine Form des Lebens, ein Angehöriger des Tierreichs. George Simpson, ich habe nachgeguckt, wer hat das behauptet? Er war Experte für ausgestorbene Säugetiere, vor allen Dingen für prähistorische Pinguine. Ein einflussreicher Paläontologe im 20. Jahrhundert in den USA. Ja, also Wissenschaft von den Lebewesen der Vergangenheit, die kannte er nun wirklich. Ne? Aber sehr ernüchternd. Ne? Also bin ich ein Zufallsprodukt, nie geplant, ein kosmischer Unfall, eine Fehlkonstruktion. Ja, dann werde ich doch wohl ziemlich pessimistisch. Noch ein bisschen drastischer, Jonathan Swift, Irland, 18. Jahrhundert, Schriftsteller und Satiriker, Achtung, Satiriker der Aufklärung. Von ihm gibt's das, was man noch kennt, Gullivers Reisen. Der Gulliver, der reist durch die Lande und überall merkt er, wie leicht verrückt doch die englischen Machthaber über Irland sind. Die Zustände damals im englisch regierten Irland. Ja, die Menschen sind noch widerwärtiger, als sie sind. Da muss man zweimal nachdenken, Satire. Aber noch ein bisschen drastischer. Der Mensch ist die schädlichste Rasse verderblichen Gewürmes, das die Natur je über das Antlitz der Erde kriechen ließ. Das tut weh. Die Römer kannten das ein bisschen edler. Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf. Klingt nicht ganz so schlimm, aber ist genauso schlimm. Das kann wohl nicht sein. Wir hatten da früher ein Lied, das Lied haben wir immer noch, aber da haben wir besungen, ich bete an die Macht der Liebe, die sich Jesus offenbart. ich gebe mich hin dem freien Triebe, womit ich Wurm geliebet ward, ich Erdenwurm, oh nee. Längst singen wir, womit auch ich geliebet ward. Das darf nicht mein Selbstwertgefühl sein. Auch wenn uns manchmal danach ist, zu denken, das stimmt nun wirklich. Also von wegen, der Mensch ist ein Raubtier. Ja, ja, doch schon, was wir seit 1,5 Jahren in der Ukraine erlebt und überall. Grausamst. Was können Menschen denken und tun? Ich will ja nicht nur zum Fenster raus predigen, aber in meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Schmerzen muss sie ertragen. Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier muss aus ihren Augen blitzen. Flink wie ein Wiesel, zäh wie Lederhart, wie Kruppstahl. Das waren wir mal, wir Deutschen. Ja, schlimm, ich wag's auch gar nicht vorzulesen, aber man darf ja die Geschichte nicht verdrängen. Wir haben dann damals dagegen angesungen, wir nicht, ich war da noch nicht auf der Welt, aber 1933, Gott ruft nach einer Jugend in sturmbewegter Zeit, die sich Gott weiht, ne, die anders ist. Die 3 Strophen habe ich noch im Kopf, die haben wir in den Nachkriegsjahren gesungen, eine andere Jugend, nein, diese nicht. Aber dann kennen wir doch die Mutter Teresa Menschen, ich sage mal so als Sammelbegriff, aufopferungsfähig. Erstaunliche Leistung, zu außergewöhnlichem begabt und in der Lage. Also da bin ich doch voll glühendem Optimismus. Nein, so sind wir Menschen nicht. Die Dichter und Denker, Shakespeare, der große Shakespeare. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeit in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig, im Handeln wie ähnlich einem Engel, im Begreifen ähnlich einem Gott. Oh, Shakespeare hat Psalm 8 gelesen, glaube ich. So, erstaunlich. Es geht noch weiter. Die Zierde der Welt, das Vorbild aller Lebenden. Ach, schön wär's. Und schon bei Sophokles, also 400 Jahre vor den Griechen. Vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Das mussten wir mal in Griechisch können. Hexameter. Das Chorlied der Antigone. Nee, Schluss mit Bildung. Was denn nun? Sind wir doch mal realistisch. Die Wahrheit ist, man kann beides zugleich sein. Im Menschen sind Tiefen, die bis in die unterste Hölle hinabreichen, und Höhen, die bis in den höchsten Himmel ragen. Thomas Carlyle, Historiker in England. Was ist der Mensch? Schluss mit dieser Aufzählung. Die Wissenden und Wissenschaften denken Dichter, und die bleiben uns die Antwort schuldig. Das können wir von uns heraus nicht wissen. Da stochen wir mit der Stange im Nebel rum. Aus uns heraus? Und als theoretische Lehrfrage abgehandelt, nicht möglich. Die Antwort, was ist der Mensch? Wenn ich sehe die Himmel deiner Hände Werk, Herr, unser Herrscher, in einem Loblied über Gott. So wie wir es eben gesungen haben. Das große Staunen über Gott, da wird etwas Gültiges über uns gesagt. Ja, weil es so viele Lieder dazu gibt, können wir die heute gar nicht alle singen. Eins haben wir nicht, aber ich hab's noch im Kopf. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Peter Strauch hat den Psalm 8 irgendwie durchmeditiert. Ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Berge und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Auch aus Schweden, wie Mörlid und Sandwall. Die Schweden, die hatten noch, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, Natur vor Jahrzehnten. Auch die Menschen sind von dir und haben Leben hier durch deine große Güte. Fühlen, Wollen und Verstand sind Werke deiner Hand, gestalten nach deinem Plan. Aber dann ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt. Du willst ihn nicht zerstören. Ja, wir sind Gottes Menschen. Wir können uns auch nicht losgelöst von Gott betrachten. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, singt da die Gemeinde im Volk Gottes. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, was bin ich denn? Gott, herrlich, gewaltig, mächtig und groß, sein Name. Namen sind bei uns heute Rufmittel. Es ist mehr oder weniger Zufall, wie man heißt. Ich bin mit Hartmut noch glücklich davongekommen, obwohl altmodisch und jeder weiß, der ist schon ein bisschen behind. Zum Glück heiße ich ja nicht Sanftmut, hätte doch gar nicht gepasst. Mein Name ist nicht Rufmittel, mein Name ist das, was ich bin in Israel, im Orient. Der Name, das ist mein Wesen. Sein Name groß. In allen Landen, das Volk Israel wusste sehr wohl, das ist unser Wunsch, das ist auch die Realität, aber sie wird nicht akzeptiert. In allen Landen. Normalerweise hörte das Herrschaftsgebiet eines Gottes an den Stadtgrenzen auf. So ein Stadtstaat, Babel und so. Oder mindestens im kleinen Landkreis, im Bezirk. Und dann war eine andere Gottheit zuständig. Und das war das Leben so anstrengend. Man musste überall aufpassen, dass man ja dem richtigen Gott dient. So wie man heute in Holland eigentlich holländisch sprechen müsste und so. Naja, ich bin woanders, also hier sind andere zuständig. Volk Israel hat es einfach. Gott ist für alles zuständig. Er ist Herr über alle Welt. Da wird eine schöne Sache erzählt. Da kommt ein syrischer Hauptmann namens Naeman, leidet schlimm an Aussatz zum Propheten Elisa in Israel. Der wird dort geheilt im Namen Gottes. Und dann bekennt dieser Hauptmann: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Und er will von nun an noch nur noch diesem Gott opfern und dem dienen. Aber er weiß, das kann er nur auf israelischem Boden. Sobald er nach Hause geht, ist der Gott ja nicht mehr zuständig. Also bittet er darum, ich möchte 2 Maultierlasten voller Erde aus Israel mitnehmen. Er will in seiner Heimat den Gott Israels verehren. Auf israelischer Erde. Nimmt man einen italienischen Teppich mit. Da haben wir zu Hause schönes Wetter, ne? Da drauf. Aber sehr ursprünglich und richtig. Ach, wissend, diesen Gott ehren, aber überall sein Name. Ich bin, der ich bin. Lasst euch überraschen. Ich werde sein, der ich sein werde. Jahwe oder Jahwe, wir wissen nicht, wie das gesprochen wurde. Der heilige Name, den man nicht aussprechen soll. Denn das ist der unbegreiflich große Gott. Bei uns sind unsere Namen groß. Groß in allen Landen der Name Gottes. Ja, und da hatten wir Karl den Großen und Alexander den Großen und Friedrich der Große, Peter der Große, und das waren aber auch ganz kleinwüchsige zum Teil. Ich weiß nicht, ob unser Olaf mal auch der Große genannt wird, dann bestimmt nicht wegen seiner Gestalt, und wenn er noch mal was Großes zustande bringt, was uns ja sehr freuen würde. Nein, unsere Größen der Kunst und Wissenschaft und Epoche, so sehr wir sie auch verehren, Gott, der Herr aller Herren und König aller Könige und. Gott ist groß, zuständig für alles. Welch eine befreiende Erkenntnis. Ein Mensch im Altertum, der kam immer in die Bredouille und fiel immer zwischen die Stühle. Jetzt habe ich dem falschen Gott gedient, jetzt muss ich dem wieder ehren und dem opfern. Ein Gott und wir Menschen zu ihm gehörig. Also es heißt, wer ich bin, kriege ich nur raus, wenn ich weiß, wer Gott ist, mein Gott. Zu einem gesunden Selbstwertgefühl, zu einer Selbstfindung kommt man nur, wenn man zu Gott findet. Sein Namen, Herr, du hast mir verheißen, du wirst mit mir sein. Ich will mich von dir überraschen lassen. Denn es heißt wörtlich auch, ich werde sein, der ich sein werde. Und Christen wissen, jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält und oft auch, was er mir heute wieder zumutet oder wo er mich heute mal wirklich mal zur Dankbarkeit animiert, trotz Dauerregen. Ich bin da für euch. Und da sagt das Volk Israel, dem sind wir zugeordnet. Wir sind Menschen vor ihm. Erstaunlicherweise ja, das möchte man gar nicht glauben, wenig niedriger als Gott. Ja, die bescheidenere Übersetzung sagt, geringer, niedriger als die Engel, denn es steht wirklich aber fast wie Elohim, fast wie Gott, einer der Gottesname. Ach, Gottes Kinder, Gottes Söhne, dem wahren Sohn Gottes, Gottes Sohn, fast ähnlich. Da könnte man stolz drauf werden. Ist auch ein Grund, stolz zu sein. Aber immer noch ein bisschen niedriger, ne? Wer mehr sein will als Gott oder sich selber zu Gott macht, der hat was übersehen. Und da merken wir am Zustand unserer Welt, wohin das führt. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet. Ja, waren da Kinder im Gottesdienst? War das immer Familiengottesdienst in Israel? Eine der Bibelstellen, die sehr umstritten sind in der Übersetzung, was steht da? Es kann auch heißen, aus dem Lob deines geschlagenen Volkes holst du dir deine Macht und Ehre. Das, was die Bibel immer wieder sagt, die Armen und Elenden, die Ausgestoßenen, die in der Welt nicht sind, neutestamentlich, ne? Was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Die Hirten, die Fischer, die Handwerker, die Zöllner. Ja, wir haben in der Sonntagsschule noch gesungen, wir stammeln hier, doch hörst du unser Lallen, zum Preise dir, Gott Vater, wohlgefallen. Ne? Ja, wir haben auch oft nur gelallt. Und mein 5-1,5-jähriger Enkel, der lallt schon und stammelt ein bisschen, hoffentlich zum Lob Gottes, kann ja nicht anders sein. Also Gott braucht keine Machtmittel. Das Plärren eines Kindes macht ihn groß, richtig. Es gibt da ein Gospel in den USA. Every time I hear a newborn baby cry, I know why I believe. Jedes neugeborene Kind ist ein Hohn auf allem atheistische Propaganda und sei es ein hilfloses Krähen. Aber nur für Leute, die ins Staunen über Gott gekommen sind und sagen, staunend habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Also solche Momente habe ich ganz selten, wo mir so nach Immanuel Kant, ne, der gestirnte Himmel über mir, oh, da gibt's das, letzte Zitat. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir, das sind die zwei Dinge, die das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht erfüllen und mich lehren lassen, an Gott zu glauben. Ein Königsberger, war mein Vater stolz drauf. Er war auch Königsberger. Der schon vor 200 Jahren als eigentlich Bahnbrecher der neueren Philosophie, der Immanuel Kant, eine Ahnung davon bekam. Und Gott ist doch. Ja, dass man unterm bestirnten Himmel auf die Idee kommen kann, Gott zu loben, schön. Aber auch wenn die Sonne scheint und wenn es in Strömen regnet, weil das dann mächtige Ströme des Segens sind, mächtige Ströme des Regens. Ne? Wie heißt das Lied? Des Segens, glaube ich. Aber sich Regen bringt Segen. Und Regen bringt auch Segen, wie wir sehr wohl wissen. Ach, wie gut das tut, zu wissen. Mein Selbstwertgefühl muss ich nicht aus mir herauspressen, aus meinem chemischen Nutzwert. Oder aus der Einsicht, ich bringe ja nichts zu Wege. Nein, Gott hat mich gewollt. Und ich darf meinen Platz einnehmen auf der Erde unter Gott. Nein, nicht die Halbgötter in Weiß, wie die Ärzte manchmal sich, oh, jetzt ist er nicht da, gut. Die Halbgötter in Weiß, ich wollte ihn auch nicht kränken. Und die wissen das sehr wohl, wir sind keine Götter. Etwas anderes stimmt uns zum Lob. Er hat mich berufen, mich geschaffen, mich erhalten und er hat mir seinen Erlöser geschickt und den werden wir im Abend mal gleich bedenken. Psalm 8 konnte davon noch nichts sagen. Aber das andere, bitte, das ist sehr wohl damals schon erkannt. Herrn über seiner Hände Werk. Zuständig für Schafe, Rinder, wilde Tiere, Vögel unter dem Himmel, Fische im Meer und alles. Das war die damalige Welt. Da müssten wir heute sagen, über jedes Gigabyte und jedes Online und jedes Smartphone und alles, was mich kirre macht. Das beherrschen. Und in Verantwortung vor Gott verwalten, Und da sind wir dem Lernprozess, der hoffentlich noch gelingen mag, beherrschen, sorgfältig verwalten und nicht ausbeuten. Möge Gott Gelingen geben, dass wir das noch mal kapieren als Menschen. Also, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So beginnt, wer Musikkenner ist, die Johannespassion. Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Zeig uns durch deine Passion, dass du der wahre Gottessohn verherrlicht worden bist. Amen.